Ihr Lieben, es ist schön, mit euch zusammen an diesem Pfingstfest darüber nachzudenken und sich daran zu freuen, dass wir den Heiligen Geist in dieser Welt haben, der uns leitet, der uns tröstet, der uns so viele gute Dinge gibt, der uns ermahnt, der uns erinnert, der uns mit Liebe erfüllt, der Frucht bringt, all diese Dinge und noch so viel mehr tut der Heilige Geist in unserem Leben und möchte es tun, wenn wir ihn wirken lassen. Und ich möchte heute mit uns auf einen ganz bestimmten Aspekt eingehen, dieses Heiligen Geistes, den er auch tut, der aber vielleicht manchmal so ein bisschen untergeht. Und zwar diesen Aspekt, dass er uns ans Ziel bringen will, indem er uns dabei unterstützt, die Kurve zu kriegen. Denn das ist im Leben ganz, ganz schwer. Menschen, die Gott gar nicht kennen, Menschen, die schon lange mit Gott gehen, wir sind immer wieder herausgefordert, in bestimmten Situationen in unserem Leben die Kurve zu kriegen, damit wir ans Ziel kommen. Und dass das absolut notwendig ist, ist den meisten von uns sicherlich einsichtig. Ich kenne einen christlichen Motorradfahrer, ich nenne hier keine Namen, aber der könnte sicherlich viel darüber erzählen, wie wichtig es ist, dass man ab und zu die Kurve kriegt, um ans Ziel zu kommen. Sonst fährt man irgendwo gegen und dann ist der Karren an der Wand oder das Motorrad, je nachdem. Der Heilige Geist, den wir bekommen, den Gott in diese Welt schickt, ist eben nicht nur Tröster, Mahner, Erinnerer, Liebesausschütter, all das, was die Bibel sagt. Er ist natürlich auch ein ans Zielbringer und ein auf dem Weghalter, einer, der uns führen und leiten möchte, wenn wir es lassen. Deshalb ist Pfingsten auf gewisse Art und Weise, und ich möchte uns daran erinnern, ein Reisestart, der Beginn einer langen Reise. Es ist ein Kurvekriegen, ein Umkehren, eine Herausforderung, natürlich, nicht ein Fest, das erinnert an irgendetwas, was lange vorbei ist und heute kaum noch Relevanz hat, sondern etwas, was absolut aktuell ist. Denn es ist so schwer, die Kurve zu kriegen. Es ist so schwer, einen Richtungswechsel vorzunehmen, der ab und zu nötig ist. Wenn wir in die Welt sehen und schauen, was passiert, wie schnell man festgefahren ist, im Persönlichen, im Kleinen, aber auch im Globalen, festgefahren, festgebissen. Man kriegt die Kurve nicht, man macht immer weiter, bis irgendwann alles explodiert. Der Mensch hat diese Kraft oft nicht, von selber die Kurve zu kriegen. Und das ist etwas, was Pfingsten uns schenkt. Oder was Gott uns durch Pfingsten schenkt, durch seinen Geist, die Kraft umzukehren. Die Kurve zu kriegen. Das gilt jedem Menschen auf dieser Welt. Und es gilt auch denen, die schon mit Jesus leben, die schon Christinnen und Christen sind, weil das etwas ist, was immer wieder neu in unserem Leben relevant wird, die Kurve zu kriegen. Wenn man sich vielleicht irgendwo festgebissen hat, irgendwo festgefahren hat, in irgendwelchen Spurrillen steckt, aus denen man vielleicht kaum rauskommt, die Kurve zu kriegen ist nicht einfach, aber es ist möglich. Mit der Kraft von oben, an die wir heute denken. In dieser großen Pfingstpredigt, die Petrus hält in Apostelgeschichte 2, wo er den Menschen, die so erstaunt sind, dass sie die Leute in ihren Sprachen reden hören, die dieses Ereignis mitbekommen, und er ihnen versucht zu erklären, hey Leute, das ist etwas, was schon lange vorausgesagt ist. Im Propheten Joel, den er zitiert dort, um damit zu sagen, das ist etwas, was sich gerade vor euren Augen erfüllt, eine Verheißung, ein Versprechen, das Gott vor langer Zeit gemacht hat. Hier erfüllt es sich. Ihr dürft euch wundern, aber ihr dürft darauf stehen, dass hier etwas passiert, was Gott möchte, dass passiert. Und indem er diesen Propheten zitiert, bezieht er sich natürlich auch auf die Situation, in dem das, was der Prophet Joel sagt, gesprochen wurde. Er zitiert das Kapitel 3, aber dieser Prophet Joel redet ja in eine Situation hinein. Und ich möchte euch ganz kurz mitnehmen in diese Situation, die dieser Prophet adressiert sozusagen. Nämlich im Kapitel vorher, im Kapitel 2, spricht er hinein zu diesem Volk, das sich mal wieder verrannt hat, das davor stand, großen Ungemach zu erleiden, aufgrund, dass es sich von Gott entfernt, immer wieder neu von Gott entfernt, vergisst, wer denn wirklich der Tröster, der Mahner, der ist, der Segen schenkt. Und wie es so oft kommt, passieren schlimme Dinge. Aber das muss nicht so sein. Es muss nicht so enden. Und deshalb spricht Joel hinein im Kapitel 2, ab Vers 12, in diese Situation im Namen Gottes. Doch auch jetzt noch, spricht der Herr, sagt er zu diesen Leuten, denen Ungemach bevorsteht, denen schlimme Dinge bevorstehen. Er sagt, das muss nicht so sein. Das muss nicht so kommen. Doch ich sehe jetzt noch, spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und es reut ihn bald die Strafe. Was Gott durch Joel seinen Leuten sagt, allen Leuten sagt, es ist nie zu spät, die Kurve zu kriegen. Es ist nie zu spät, umzukehren. Es ist nie zu spät für die Einsicht, dass irgendetwas schief läuft, dass irgendetwas vielleicht nicht stimmt. Vielleicht in dieser Welt, vielleicht in unserem Land, vielleicht in meinem Leben. Es ist nie zu spät. Der Zug ist nicht abgefahren bei Gott. Es ist nie zu spät, weil Gott gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte ist. Ihn reut die Strafe, sagt Joel, weil er hat überhaupt keine Lust zu strafen. Das ist überhaupt nicht das Ziel, das ist überhaupt nicht das, was er möchte. Es geht doch darum, wenn von Strafe die Rede ist, es geht um den großen Rückruf, es geht um Erziehung, es geht darum, Einsicht zu zeigen, dass irgendetwas nicht stimmt und dass es so nicht weitergehen kann. Und wenn das Ziel erreicht ist, diese Einsicht, irgendwas stimmt nicht, dann sagt er, dann habe ich mein Ziel erreicht, dann mache ich dir das Angebot, du kannst umkehren, du kannst die Kurve kriegen, du kannst noch ans Ziel kommen, du fällst nicht in die Grube mit mir. Und deshalb sind Abkehr und Hinkehr zwei Aspekte von diesem Kurvekriegen. Zwei Aspekte von Umkehr sozusagen. Abkehren von dem, was war. Abkehren von dem, was nicht funktioniert. Was zerstört. Wie viel wäre in dieser Welt gewonnen, wenn bestimmte Politiker, bestimmte Systeme verstehen würden und einsehen würden, das funktioniert hier nicht, das bringt nur Leid, Zerstörung, Tod und Elend. Wir kehren um, wir hören damit auf, wir kehren uns ab davon. Aber sie kriegen die Kurve nicht, weil sie Gott nicht haben. Sie müssen immer weitermachen, immer weiter, bis alles kaputt ist, bis alles verbrannt ist, bis alles zerstört ist. So scheint es. Sie kriegen die Kurve nicht. Ohne Gott. Und das ist das Angebot, was Gott allen Menschen aber macht, die Kurve zu kriegen. Dazu darf man sich ihm zuwenden, indem man sich zuerst abkehrt. Ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Das gilt im Großen, das gilt in meinem kleinen, simplen, alltäglichen Leben. Ich will das nicht mehr. Ich will die Gebundenheiten hinter mir lassen, die mich kaputt machen. Das, was mich zerstört. Ich will die Dinge, die man mir eingeredet hat, hinter mir lassen. Ich will all diese Sorgen, die ich mir mache, die mir noch nie was gebracht haben, ich will das Grübeln hinter mir lassen. Ich will diese elenden Vergleiche mit anderen hinter mir lassen, die mich immer nur klein und mickrig zurücklassen oder hochmütig, je nachdem, mit wem ich mich vergleiche, aber nie in einem vernünftigen Zustand. Ich will das nicht. Ich kehre mich ab. Ich wende den Blick ab davon und kehre mich hin. Und schaue hin zu dem, der mir Perspektive bietet, zu dem, der mir ein Ziel bietet. Denn wer ein Ziel will, muss die Kurve kriegen. Und ich kriege die Kurve. Ich drehe um und richte mich auf dieses Ziel auf. Ich habe Sehnsucht nach mehr. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Das kann doch nicht mein Schicksal sein. Wie viel wäre gewonnen, wenn große Führer auch in dieser Welt heute das verstehen würden? Es kann doch nicht so weitergehen. Es ist doch nicht unser Schicksal, so zu leben. Unser Schicksal, unsere Bestimmung, das, was unser Leben ausmachen soll, das ist Gott, der uns geschaffen hat, der uns zurückruft durch all das, was geschieht, gerade jetzt, aber auch durch die Dinge in deinem und meinem Leben. Wenn ich in mein Leben hineinschaue, was ich alles erlebt habe, wie viel davon war schlussendlich ein Rückruf auf eine gerade Spur? War ein Rückruf zu einer Neubesinnung auf den, der mich trägt, der mir Zukunft und Perspektive gibt, weg von Dingen, die mich eher weglocken? Und deshalb ist diese Abkehr und Heimkehr, und das sagt hier Joel ganz klar, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider, das ist keine Kosmetik. Das ist keine Schönheitsoperation, die äußerlich ein bisschen was herrichtet, aber innen bleibt alles gleich. Was nützt es mich, wenn ich wunderschön irgendwo in den Abgrund gleite? Aber ich habe glatte Haut dabei, super. Was bringt das? Was nützt es euch, wenn ihr mit zwei Augen in die Hölle geht, sagt Jesus, ne? Reißt euch lieber ein Auge aus, er ist ja da ganz radikal. Aber schlussendlich steckt ja das dahinter. Es ist doch keine Fassade, es muss doch in der Tiefe sein, es muss ehrlich gemeint sein. Da reicht keine Makulatur, da reicht kein Anpinseln. Ich muss es wirklich wollen und ich muss es einsehen. Ich darf es einsehen sogar. Es geht ja darum, zwischen Wesen und Fassade zu unterscheiden. Nur äußerliche Umkehr ist keine wirkliche. Es muss eine Herzensumkehr sein. Es darf eine sein. Und das, ihr Lieben, gilt nicht nur, wenn ich das erste Mal in meinem Leben Ja zu Jesus sage. Ja, ich will nicht weiter diese Bahn nach unten gehen. Das gilt in meinem und in deinem Leben jedes Mal täglich neu umzukehren, sich abzukehren, sich hinzukehren zu dem, der mich ruft, der mich trägt, jeden Tag. Es gibt eine tägliche Umkehr, ein tägliches die Kurve kriegen hin zu Jesus. Ich stehe morgens auf, Herr, heute will ich es neu mit dir wagen, in diesen Tag zu gehen und wende mich ab, weil mich immer wieder was zurückziehen will. Ich wende mich ab. Und nachdem das so ist und verstanden ist, Umkehr ist kein Ritual, es ist eine Herzensentscheidung. Das sagt Joel hier dem Volk Israel. Wenn das ist, dann. Und dann kommt dieses Kapitel 3. Ich habe jetzt nur ganz kurz ein paar Verse, da kommt noch mehr. Aber um das mal zu verdeutlichen, dann erst, sagt er, und nach diesem, nämlich der Umkehr, nämlich der Hinkehr zu Gott, der Abkehr von all dem, was mich kaputt macht, der Herzenseinstellung zu ihm, nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Das ist das, was Petrus zitiert, dann geht es weiter. Ich will ihn ausgießen über alle Menschen und egal, was ihre Herkunft, ihr Alter, ihren sozialen Status betrifft, es ist völlig irrelevant, was sie vor der Welt gelten, wenn ihr Herz recht ausgerichtet ist auf mich. Dann gilt das für alle. All denen, die ihr Herz so ausrichten, die ihre Herzen zerreißen, nicht äußerlich, sondern innerlich, die sich mir zuwenden, denen schenke ich meinen Geist. Und da macht es keinen Unterschied, ob sie Sklaven sind, ob sie Diener sind, ob sie Herren, Könige sind, ob sie alt, ob sie jung, es ist egal. Weil das Äußere ist Fassade gewissermaßen. Das Innere ist immer das Wesentliche. Über alles Fleisch, und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Gerettet werden oder einen Ausweg suchen, wird doch wahrscheinlich nur der, der seine Lage verstanden hat. Ich suche keinen Ausweg, wenn ich den Eindruck habe, ich brauche keinen. Ich bin ja richtig, es ist alles in Ordnung. Es ist alles gut. Ich brauche mich nicht abkehren, ich brauche nicht umkehren, ich brauche nicht die Kurve kriegen, weil ich bin ja, wow, direkt auf der Zielgeraden. Leider ist das Ziel für viele Menschen nicht wirklich erstrebenswert. Und da ist Gott und die Bibel ziemlich eindeutig. Wer die Kurve nicht kriegt, hat das falsche Ziel. Und das ist ewige Trennung von Gott. Das, was in biblischen Bildern mit Hölle bezeichnet wird. Wer die Kurve nicht kriegt, hat auch ein Ziel, aber das falsche. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Und das wird nur der tun, der seine Lage verstanden hat. Der verstanden hat, ich habe eigentlich ein falsches Ziel. Und ich brauche hier jemanden, der mir hilft auf der Reise, der mir bei der Umkehr hilft und auf der Reise hilft. Und das ist der Heilige Geist, der zu Pfingsten kommt, der auf dem Weghalter, der mir hilft, auf der Zielgeraden zu bleiben. Der einmal hilft, umzukehren und dann auch drauf zu bleiben, denn wir gehen vielleicht los mit großem Elan auf das Ziel, so auf der Zielgeraden, und dann irgendwann schlafen wir auf dem nächsten Rastplatz ein. Weil ist so gemütlich und da gibt es was zu essen und was weiß ich. Und dann kommt der Geist, nein, es muss weitergehen. Nein, das ist keine Abkürzung, das dauert zu lange, bleib hier, komm zurück. Nein, das ist keine gute Idee, das ist ein Holzweg, da ist der Weg. So, wir müssen auf ihn hören. Er wird uns an alles erinnern, was Jesus gesagt hat, sagt er. Und er wird uns lehren, er wird uns auf dem Ziel halten, er wird uns trösten, aber er wird uns auch ermahnen. Er ist der auf dem Weghalter, damit wir ans Ziel kommen. Sobald du Ja sagst zu Jesus und damit die Kurve gekriegt hast, bist du auf der Zielgeraden. Da gibt es keine Abweichungen mehr. Es ist eine Gerade. Und sobald du Ja sagst, bist du auf dieser Geraden. Und der Heilige Geist wird dafür sorgen und will dafür Sorge tragen, dass du auch auf dieser Straße bleibst. Und nicht auf dem Rastplatz versagst oder versuchst, eine Abkürzung zu nehmen, die es nicht gibt. Wir haben keine Zeit für Abkürzungen. Er mahnt. In Schwierigkeiten von außen, in Schwierigkeiten von innen. Und wisst ihr, jetzt und erst jetzt, und das muss man natürlich erst verstehen, und das offenbart uns der Geist ja auch, erst jetzt kannst du zielführend leben. Und zwar mit dem richtigen Ziel. Zielführend leben, das bedeutet konsequent leben. Konsequent, aber unverkrampft. Und das gilt für uns Christinnen und Christen sicherlich ohne Frage auch. Denn manch einer oder manch eine dann vielleicht mal die Kurve kriegt und auf dem Weg losgeht, aber sehr inkonsequent. Ja, lass mal 5 gerade sein und ja, das ist nicht so wichtig. Jetzt sei mal nicht so und schalt mal ein paar Gänge zurück oder irgendwas. Alles ist gleichwert und wir müssen keine bestimmten Sachen vertreten, keinen Standpunkt, das muss alles so ein bisschen schwammig bleiben. So, das ist inkonsequent. Auf der anderen Seite kann man auch völlig verkrampft Christ sein, leben. Man darf gar nichts mehr und das ist verboten und das ist verboten und das darf ich nicht mehr. So, das ist verkrampft. Weder das eine noch das andere ist richtig. Zielführend leben bedeutet konsequent und unverkrampft, so wie Jesus es vorgelebt hat. Denn zielführend leben bedeutet das Jesus-Leben. In meiner Person, mit meinem Charakter in diese Welt hineinzutragen, es auszuleben. Und Jesus ist der konsequenteste Mensch, der je gelebt hat. Und gleichzeitig der unverkrampfteste, weil er ganz natürlich damit umgegangen ist, was sein Vater ihm ins Herz legt. Glauben ist kein Krampf. Auch wenn manche vielleicht aus Glauben einen Krampf machen und deshalb vielleicht für manchen der Glaube an Jesus gar nicht attraktiv ist, weil keiner Lust auf Krampf hat. Die Welt ist schon verkrampft genug. Auf der anderen Seite ist der Glaube an Jesus, der Glaube an diesen Gott der Bibel, alles andere als inkonsequent und beliebig. Wir haben ganz klare Leitlinien auf dieser Zielgeraden. Wir haben ganz klare Leitlinien, einen Korridor, in dem wir uns bewegen, der uns auch Orientierung gibt, damit wir das Ziel nicht verfehlen. Beides ist wichtig. Und deshalb gilt auf diesem Weg, den Jesus uns führt, den der Heilige Geist uns führt, dass wir, nachdem wir uns abgekehrt haben und hingekehrt zu Jesus, also die Umkehr geschafft haben, dass wir dann auch einkehren und auskehren. Einkehren bedeutet, In diese Ruhe, in diesen Frieden, den Gott uns schenken will, den die Welt niemals geben kann. Es ist noch eine Ruhe verheißen dem Volk Gottes, sagt der Hebräerbrief im Kapitel 4. Es gibt noch einen Ruheort. Es ist noch etwas für das Volk Gottes, das diesen Messias noch nicht angenommen hat, was aussteht. Für die, die den Heiligen Geist haben und den Messias sozusagen im Herzen, für die ist der Ruheort schon hier. Ein Ort der Einkehr, an dem wir eingeladen sind, jeden Tag in dieser Welt Ruhe zu finden, in den Vaterarmen Gottes, in seiner Nähe zur Ruhe zu kommen, obwohl wir unterwegs sind. Das geht nur mit diesem Heiligen Geist, der die Liebe Gottes in unsere Herzen schüttet. Wir sind unterwegs und haben einen Ruheort gleichzeitig im Herzen. Und dann, wenn wir das verstanden haben, dass wir immer wieder einkehren dürfen, wir müssen nicht wahnsinnig beschleunigt, wie das heute so ist, ohne zur Ruhe zu kommen, ohne zum Nachdenken zu kommen, vorwärts gehen, dann erkennen wir, dass wir immer wieder neu auch herausgefordert sind, Dinge auszukehren aus unserem Leben. Wie Israel das musste, ne, den Sauerteig ausfegen als Symbol für das, was nicht gut ist im Leben, mit dem, was mich an die Welt bindet. Und ich glaube, das haben wir nötig, denn wir sind sicherlich auf gewisse Art und Weise, den Eindruck habe ich zumindest, alle auf gewisse Art und Weise Messis. Nicht, weil wir, so wie der Lionel auf dem Fußballplatz viele Tore schießen, dieser Messi nicht, wir schießen eher Eigentore, habe ich den Eindruck, jeden Tag. Nein, ich glaube, und das gilt mir sicherlich auch, das will ich gar nicht so belehrend sagen, wir sind alle irgendwo Geistesmessis und sammeln jeden Tag irgendwelche Dinge an, die uns nicht gut tun, Seelenmüll, den wir ausfegen müssen, weil er uns hindert auf dem Weg. Was sammelt sich da alles an in meinem Leben, in deinem Leben, wenn man nachtragend ist, wenn man Menschen irgendwelche Fehlverhalten nachträgt, wenn man sein eigenes Fehlverhalten sich selber irgendwie vorhält, womöglich, wenn man Schuld mit sich trägt, die man nicht vergeben kann, nicht loslassen kann, einen Ärger, einen Groll hegt und pflegt. Das ist Seelenmüll. Oder wenn man sich einreden lässt, dass man nichts wert ist, nichts kann, dass man zu dies ist, zu das ist, zu jenes ist und immer, ja, aber, ich kann, ja, aber. Das ist Seelenmüll, das hindert mich. Der Geist macht mich frei. Wir haben es vorhin gehört, wir haben keinen Geist der Furchtsamkeit bekommen. Nein, kein Geist, wir brauchen nicht wieder Angst haben. Das hat sich ein für alle Mal erledigt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn Furcht hat Angst vor Strafe. Das mit der Strafe, das haben wir gerade gesehen, hat sich aber völlig erledigt, wenn ich die Umkehr geschafft habe. Liebe befreit. Zum Vorwärtsgehen. Befreit, den Seelenmüll auszukehren, damit du ein Ort wirst, wo deine Seele gerne wohnt. Eine Seele, wie Gott sie geschaffen hat, nämlich deine, wohnt nicht gerne an einem zugemüllten Ort. Zugemüllt mit Ärger, mit Neid, Eifersucht, mit Nachtragen, mit Grübeln, mit Dauersorgen. Da wohnt keine Seele gerne und das brauchst du nicht. Du kannst das auskehren, indem du es durch den Heiligen Geist dem Vater gibst. Wir beten in der Kraft des Heiligen Geistes im Namen Jesu zum Vater, der uns hört. Und das ist das große Privileg, das durch den Geist in die Welt gekommen ist. Und deshalb ist es gut, wenn wir frei sind, wenn etwas in unserem Herzen in Ordnung ist. Und ganz zuletzt, der eine Gedanke, den ich jetzt hier weggelassen habe, der auch gar nicht so gerne gehört wird, denn in diesem Zitat gibt es zwischen diesen Worten in Versen 3 und 4 auch noch etwas, was geschrieben steht, was auch Joel sagt und was wir nicht unterschlagen sollten. In Vers 3, nachdem er gesagt hat, ich will meinen Geist ausgießen über alle, die das wollen, die Ja sagen. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Das hört man nicht so gerne. Deswegen schnell drüber hinweg. Da war auch noch was, aber lassen wir, reden wir später drüber, viel später. Nein, ich glaube, der Tag des Herrn, und das ist das große Thema bei Joel, der Tag des Herrn, das ist der Moment, an dem Dinge an den Tag gebracht werden, an dem das Innere nach außen auch kommt und sich offenbart, das, was in mir ist. Und wenn in mir Finsternis ist und wenn in mir all das Üble ist und all der Müll, all das kommt an den Tag. Dieser Tag ist unübersehbar, Blut, Feuer und Rauchsäulen. Und ich glaube gewiss, dass das äußerlich auch so passieren wird. Und ich glaube gewiss, dass das auch eine innerliche Bedeutung hat. Der Tag des Herrn, der Tag bringt es an den Tag. Natürlich, das, was in mir ist. Und dann werde ich mich rechtfertigen müssen. Und verantworten müssen. Das ist so. Und ich bin überzeugt, und damit möchte ich schließen, und das muss uns keine Angst machen. Jesus sagt, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen, dann erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Es ist gut. All das, was hier steht, Blut, Feuer, Rauchsäulen, Finsternis und so weiter, und all die anderen Sachen, die in den Propheten vorausgesagt sind, dass der Tag des Herrn spielt sich schon vor unseren Augen ab. Er beginnt schon zu dämmern. Es ist schon Dämmerung. Denn was wir sehen an den schlimmen Dingen, die in dieser Welt passieren, was wir in den Nachrichten hören, was manchmal so schrecklich ist, dass man es gar nicht hören möchte. Ich kriege einen Föhn, wenn ich das lese. Und dann mittlerweile scheint es ein Hobby geworden zu sein, dass Leute irgendwie mit den Messern aufeinander losgehen, mit Autos in irgendwelche Mengen fahren oder eben diese Kriege und all das, was passiert. Was ist das denn? Es kommt das heraus, was im Herzen ist. Es kommt das heraus, was in den Menschen ist. Und das ist nichts Gutes, weil sie die Kurve nicht gekriegt haben. Alles, was wir sehen, ist der Beginn des Tages des Herrn. Da geht er hin. Das ist nicht das Ende, das ist robust. Der Tag des Herrn ist schon da. Und das ist für uns ein Ruf. Erhebt eure Häupter, die ihr glaubt. Jesus kommt wieder. Es ist gut, konsequent zu sein. Es ist gut, auch heute neu die Kurve zu kriegen. Und für alle die noch nicht Ja gesagt haben zu Jesus, ist es der Rückruf, sagen, komm, krieg die Kurve. Ich gebe dir ein Ziel, wo es sich lohnt, auf der Zielgeraden zu bleiben. Ein Ziel, das in eine gute Ewigkeit führt. Deshalb ist Pfingsten, und das möchte ich uns mit auf den Weg geben, ein Ruf zur Umkehr für die, die vielleicht noch nie die Kurve gekriegt haben, und ein Ruf, vielleicht neu die Kurve zu kriegen für die, die schon lange mit diesem Heiligen Geist leben, aber sich vielleicht ein bisschen auf dem Rastplatz eingeigelt haben oder eine Abkürzung nehmen wollten, die sich als Holzweg entpuppt. Es ist nie zu spät, die Kurve zu kriegen. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr, dass du gekommen bist. Denn du hast gesagt, ich komme zu euch. Und dann schickst du diesen Geist, der uns erinnert an das, was wesentlich ist. Der uns hilft, der uns auf dem Weg hält, der uns Kraft gibt, die Kurve zu kriegen, jeden Tag neu. Hilf uns, Herr, ehrlich zu sein, mit uns selber unsere Lage zu erkennen. Du zeigst uns, wie es um uns steht, damit wir in deiner Kraft umkehren können, immer neu uns auf den Weg zu machen, hin zum Ziel, das gut ist, das sich lohnt. Ich danke dir, Herr, dass wir Pfingsten feiern dürfen. Pfingsten, das Fest der Erstlingsgabe. Es fängt an, es beginnt etwas Gutes in unserem Leben, wenn wir das wollen. Hilf uns, Ja zu sagen. Hilf uns, Erstlinge zu sein. Und Erstlinge in unserem Leben zu bringen. Ich danke dir dafür, Herr, dass das wahr ist und dass wir nicht verzweifeln müssen an dem, was in dieser Welt geschieht, sondern dass wir, wie du es gesagt hast, aufblicken dürfen, aufschauen dürfen, weil du kommst und dein Kommen nahe ist. Amen.
Vielen Dank, Roy, für deine Worte. Wir wollen miteinander singen: Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf. Und ich bitte euch, auch dazu aufzustehen. An dieser Stelle haben wir alle die Möglichkeit, Gott unser Dankeschön zu übermitteln. Und wir wollen miteinander eine Gebetsgemeinschaft haben. Und jeder ist ganz herzlich dazu eingeladen. Wer sich setzen möchte, kann das machen. Und wer stehen bleiben möchte, dem ist das natürlich auch gestattet. Ich werde das Gebet dann beschließen.
Amen.